ist Soziologe, er arbeitet an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald und er beschäftigt sich mit Fragen des gesellschaftlichen Wandels. Herzlich willkommen hier in Heidelberg, Professor Stefan Selke.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Selke, wir leben in vergleichsweise trüben Zeiten, Klimakatastrophe, Corona, der Krieg in der Ukraine, jetzt der Terror in Israel. Ist Ihre ganz persönliche Stimmungslage ein bisschen besser?
Ja, doch. Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr mit Zukunftseuphorie beschäftigt habe. Das war mein Forschungsthema in einem Forschungsfreisemester. Und Zukunftseuphorie, einfach die Idee, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken müssen, damit wir sie auch gestalten können.
Das ist was anderes, weil zunächst mal vom ersten Teil Ihrer Antwort ausgehend hätte ich jetzt gesagt, also wie kann man in diesen hochdramatischen, komplexen, kaum zu lösenden Zeiten euphorisch in die Zukunft gucken?
Ja, wenn man mit Abstand drauf schaut, ja, jede Krise hat ihr danach auch. Ja, und ich schaue mir natürlich längere Zeiträume an, wenn man sich mit gesellschaftlichem Wandel beschäftigt, aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, dann geht es nicht nur so sehr um das Jetzt, um das Heute, sondern auch um das Vorher und das Nachher. Und das sind längere Zeitläufe und da beginnt das immer wieder neu.
Was konkret macht Ihnen für die Zukunft Hoffnung? Kann man das mal an einem Beispiel festmachen?
Ja, das sind mehrere Dinge. Also vor allen Dingen macht mir Hoffnung, dass wir eine Generation haben, die sehr engagiert ist, die die richtigen Fragen stellt. Nicht alle, aber einige. Es macht mir Hoffnung, dass jetzt auch im Zuge von Corona die richtigen Fragen gestellt werden. Also es geht nicht immer nur darum, die Normalität wiederherzustellen, sondern auch mal was Neues zu wagen. Es macht mir auch Hoffnung letztendlich, dass wir jetzt ein paar Jahre schon Politik erleben, wo man große Themen anpackt, die vorher nicht angepackt wurden, ohne dass man das jetzt wirklich parteipolitisch festmachen könnte. Also so ein zartes Pflänzchenaufbruch, glaube ich, kann man schon sehen. Und irgendwie bin ich geneigt, immer auf diese Beginne, Anfänge zu schauen.
Wobei die Sie gerade ansprechen, nämlich die Jungen, auf die Sie Hoffnung setzen, gerade diejenigen sind, die am meisten Ängste haben, wenn die Zahlen und die Statistiken stimmen.
Ja, also es gibt tatsächlich empirische Daten, die zeigen, wie zum Beispiel das Schweizer Hoffnungsbarometer, dass da die Hoffnung, der Optimismus, vor allen Dingen auch der Glaube daran, selbst einen Einfluss zu haben für die Gestaltung der Zukunft, dass das in bestimmten Milieus problematisch ist oder nachgelassen hat. Aber das sind Momentaufnahmen und es gibt so unglaublich viele Aktivitäten im Bereich der politischen Bildung. Überhaupt ist Bildung ein Schlüssel für diese ganze Frage. Also die Frage, ob man sich zukunftsarm fühlt oder zukunftsreich fühlt, hat auch damit zu tun, dass man von Optionen weiß. Und das ist eine Aufgabe, die Bildung vermitteln muss, nicht nur Politik oder das Elternhaus.
Sie selbst haben ja von einer erschöpften Gesellschaft gesprochen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Erschöpfung, diese latente Erschöpfung zu überwinden und dem was Positives gegenüberzustellen?
Also der Begriff, das erschöpfte Selbst, ist von Alain Ehrenberg, einem französischen Psychologen, der das jetzt für die Individuen betrachtet hat, Stichwort Burnout. Dann gibt es aber auch erschöpfte Gesellschaften, also wo wirklich die sozialen Konflikte so groß werden, dass das einfach Ängste schürt und so weiter. Und es gibt auch sowas wie den erschöpften Planeten. Ja, und alles zusammen ist vielleicht so die erschöpfte Welt. Und trotzdem, finde ich, ist es da sehr, sehr optimistisch, kann man da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Ich bin immer wieder begeistert, wenn man sich das große Ganze anschaut und dann bekommt man einen anderen Blick drauf. Mich hat es sehr geprägt, mit Astronauten zum Beispiel zu sprechen, die die Welt von außen gesehen haben, die diesen Overview-Effekt erlebt haben und die einen radikalen Wandel auch in ihrer Einstellung vollzogen haben. Mich hat sehr geprägt, in den letzten Jahren habe ich Forschungen gemacht zu real-utopischen Experimenten, Projekten, Menschen, die versuchen, in verschiedenen Orten auf der Welt anders zu leben, andere Grundlagen der Zivilisation zu schaffen. Und da, wo es einigermaßen funktioniert, passiert etwas ganz Wunderbares. Die Leute stellen ihr Ego zurück. Und das ist für mich der Schlüssel zu allem.
Wenn Sie die Astronauten ansprechen, von denen ja auch diese wunderbaren Fotos stammen, wie die Erde da irgendwie im Gegenlicht weit entfernt zu sehen ist, diese Astronauten sprechen ja vermutlich auch nach dem, was Sie von ihnen gehört haben, immer von dieser unfassbaren Zerbrechlichkeit des Planeten Erde.
Ja, das ist schon ein ziemlicher Widerspruch, an dem sich auch viele Philosophen abgearbeitet haben. Wir haben ja erstmal gelernt, dass die Erde nur so ein winziges kleines Teilchen ist im ganzen Kosmos, eigentlich bedeutungslos ist. Aber in dem Moment, wo der Blick zurück stattfand, eher zufällig, als die damals bei der Apollo-Mission zum Mond geflogen sind, wurde die Erde plötzlich so bedeutungsvoll. Und wir haben erkannt, dass wir alle Astronauten sind auf diesem Raumschiff. Und man hat wirklich diese wahnsinnig kleine Hülle gesehen, dieser blaue, hellblaue Film, diese Atmosphäre. Und ich kann mir das nicht oft genug anschauen. Und ich denke mir, wenn man das im Original gesehen hat, ist es noch viel intensiver. Und das hat die alle verändert, transformiert. Und viele kamen dann zurück und haben ihr Leben radikal geändert. Jetzt können wir natürlich nicht alle Astronauten werden, aber es geht um dieses Prinzip, dieses radikalen Perspektivwechsel.
Als ich Kind war, wollte ich Astronaut werden. Sie auch?
Nein, eigentlich nicht, nein. Nein, also das war damals schon relativ weit entfernt. Ich wollte immer fliegen, das habe ich geschafft. Aber also selbst Flugzeuge fliegen, Astronaut ist was anderes. Wobei ich jetzt sagen würde, jetzt würde mir das Spaß machen. Und zwar aus einem ganz banalen Grund vielleicht. Wir haben gerade diese Zitate von Astronauten angesprochen. Wenn man sich das anhört, wie Astronauten über die Erde sprechen, vor allen Dingen, wenn man hört, wie der erste Mensch im All, Juri Gagarin, über seine Erfahrungen spricht. Da gibt es Tonbandaufzeichnungen, die wurden transkribiert von Wissenschaftlern. Dann staunt er und verbalisiert dieses Staunen und irgendwann gehen ihm die Adjektive aus. Mhm. Irgendwann kann er nur noch stammeln. Und das reicht eigentlich nicht. Also was uns fehlt, ist jemand, der dieses wunderbare Erlebnis auch in eine zeitgemäße Sprache bringen kann.
Diese Kosmosgeschichte hat bei Ihnen insofern auch einen biografischen Hintergrund, als Sie in Aachen, glaube ich, Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben, als erstes Studio. Warum?
Ja, ja. Wann das war? Das war der Ende der 80er Jahre und in der Tat gab es da jemanden, der mich sehr geprägt hat, Jesko von Puttkammer. Das war eine rechte Hand von Werner von Braun, das habe ich hinterher erst alles richtig verstanden.
Mit dem habe ich vor Jahrzehnten mal eine Sendung gemacht.
Ist toll,
in Stuttgart.
Und der war damals so visionär, der war bei der NASA zuständig für die wirklich langfristigen Projekte, also damals, als es Mondprogramm gab, schon für Mars. Und als Student habe ich das gar nicht richtig erfassen können, was er da für visionäre Dinge erzählt. Jetzt, als ich mich wieder damit beschäftigt habe, im Rahmen von einem Projekt und einem Buchprojekt, habe ich seine Bücher gelesen und dachte, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich doch alles live gehört damals.
Wie sind Sie dann später von der Luft- und Raumfahrttechnik zur Soziologie gekommen?
Das ist in der Tat eine lange Geschichte. Das sind echt Brüche gewesen.
Brasilien?
Das war eigentlich dann ein Übergang. Ich hatte einen schweren Unfall und konnte da nicht mehr weitermachen. Ich habe dann eine Zeit lang eine Auszeit genommen, war in Brasilien, habe da gelebt, habe überlegt, was ich machen könnte und kam eher durch einen Zufall in der Wohngemeinschaft auf Soziologie. Das war dann so meine intellektuelle Liebe.
In Deutschland?
In Deutschland und habe dann in Bonn Soziologie studiert. Ich habe gedacht, das ist die Sprache, die ich gern lernen möchte und das Denken, das ich gern lernen möchte.
Sie haben dann promoviert zu einem hochspannenden Thema, der Sinnhaftigkeit und der Bedeutung privater Fotos für das eigene Leben.
Ja, da gab es noch richtige Fotos auf Papier. Das war eigentlich auch ein Zufall. Meine Eltern waren damals in der Scheidungsphase und es ging darum, wer die Fotos bekommt. Und dann habe ich diese ganzen Fotos erstmal so an mich genommen, weil ich intuitiv gefühlt habe, dass das wichtig ist. Und es waren natürlich Familienfotos, meine Fotos, Fotos von meinem Bruder. Und dann habe ich mich tatsächlich mit der Frage beschäftigt, was bedeutet das eigentlich? Und daraus wurde dann eine Forschungsfrage, wie Menschen eigentlich ihre Lebensgeschichte erzählen anhand von Fotos und was davon objektiv und weniger objektiv ist.
Es gibt ja, glaube ich, zwei Sorten von Menschen. Die eine hegt und pflegt die Fotos, klebt sie in früheren Zeiten zumindest, klebt sie in irgendwelche Alben rein und guckt sie zu besonderen Festtagen an. Und die andere Fraktion, die hat einen großen Schuhkarton und da wird alles reingeschmissen und der Schuhkarton wird nie mehr aufgemacht.
Ja, und heute gibt es die Fraktion, die das alles auf der Festplatte hat und die quillt virtuell praktisch über. Also ich glaube schon, dass Punkte kommen, wo man sich damit beschäftigt. Ich habe damals für meine Doktorarbeit mit vielen Menschen gesprochen. Und durch Zufall waren da auch Menschen dabei, die todkrank waren, die am Ende ihres Lebens waren. Es waren Menschen mit Fluchterfahrung, mit Vertreibungserfahrung. Aber auch ganz normale Biografien oder unspektakulärere Biografien. Und aber irgendwann kommt der Punkt, und zwar mit zunehmendem Alter. Und dann bekommen diese Bilder eine unglaubliche Ankerfunktion und Bestätigungsfunktion. Aber das eigentlich Spannende daran ist, was ich gelernt habe, dass es überhaupt nicht darum geht, was objektiv auf diesen Bildern ist, sondern Menschen haben diese wahnsinnige Fähigkeit, eine Lebensgeschichte für sich zu erstellen, zu erschaffen, anhand dieser Bilder, die ihnen schmeichelt, die für sie stimmig ist. Und das ist etwas, was ein bisschen in Gefahr ist jetzt mit diesen ganzen digitalen Technologien.
Was war für Sie persönlich die wichtigste Erkenntnis aus der Beschäftigung mit dieser Fotogeschichte?
Dass es dafür keinen Ersatz gibt, dass wir uns eine Lebensgeschichte konstruieren, immer wieder erzählen, bestätigen, mit anderen teilen, variieren und wir finden diese stimmige Version, an die wir glauben. Max Frisch hat mal so schön gesagt, der Schweizer Schriftsteller, früher oder später erfindet jeder eine Version seines Lebens, an die er glauben kann und darf. Ja. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir im digitalen Zeitalter leben und potenziell eine fast lückenlose Abbildung haben, nicht nur durch digitale Fotos, sondern eben auch durch unsere Social-Media-Daten, durch Internetdaten, es ist ja alles trackbar, dokumentierbar, dann wird unser Leben potenziell lückenlos. Aber es sind ja gerade die Lücken, und das habe ich gelernt, die faszinierend sind, weil die Menschen das ausschmücken und daraus ihre Leben.
Wenn wir, Herr Selke, gerade dabei sind, also wir gucken jetzt auf unser bisheriges Leben zurück. Kann man dann die Feststellung treffen, je weiter wir zurückgucken, desto sentimentaler wird es und umso üppiger werden die eigenen Heldengeschichten?
Nein, ich glaube, das kann man jetzt so nicht unbedingt sagen. Das mag so sein, aber ich glaube, es gibt ganz viele Arten, mit diesen Erinnerungsdaten oder Spuren umzugehen. Das sind ja nicht nur Bilder, das können ja auch Objekte sein im Haushalt, Sammlungen, einzelne Objekte, die Menschen haben. Es geht eigentlich immer darum, sozusagen, welches Selbstbild jemand hat und wie man diese Dinge nutzen kann, diese Spuren nutzen kann, um das für sich zu bestätigen.
Ja, und wie man mit den eigenen Brüchen und den eigenen Niederlagen umgeht?
Wie man die Brüche zu einer sinnvollen Erzählung zusammenfügt. Das, also mein Leben ist ja auch durch zahlreiche Brüche gekennzeichnet. Und also das verstehe ich sehr gut, wie Menschen, die vielleicht jetzt noch mehr Brüche haben, das für ihre psychologische Gesundheit brauchen, da eine Art Glättung vorzunehmen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Eigenschaft unseres Gehirns. Das kann uns keine Technologie abnehmen.
Was war denn, wenn ich so direkt fragen darf, der heftigste Bruch in Ihrem Leben?
Ja, das war ein schwerer Unfall, der mir einen Teil meiner Gesundheit gekostet hat und mich, wie wir es vorhin gerade besprochen haben, zu einem völlig anderen Neuanfang nochmal gezwungen hat. Wenn man sowas erlebt als junger Mensch, dann ist man völlig unvorbereitet darauf. Das lernt man nicht in der Schule, so etwas mit solchen Brüchen umzugehen.
Sie sind dann nach diesem Unfall nach Brasilien gegangen.
Genau.
Was haben Sie in Brasilien gemacht und was haben Sie in Brasilien gelernt?
Also ich bin nach Brasilien gegangen, weil ich in Deutschland einen Brasilianer kennengelernt hatte und ich dachte mir damals, das ist doch ganz gut, wenn man da jemanden kennt. Ich fand das interessant. Wir haben einen netten Sommer verbracht als Praktikanten. Ich bin dann dahin gereist und in seiner Familie geblieben. Ursprünglich wollte ich da 4 Wochen nur bleiben, da wurde dann ein Jahr draus und ich habe die Sprache gelernt. Im Hinterhof dieses Hauses mir selbst beigebracht mit einem Portugiesisch-Lehrbuch aus der DDR. Das war ganz spannend, das war das Beste, was ich je gefunden habe.
Okay.
Bin dort rumgereist und das war meine erste große interkulturelle Erfahrung. Ja.
Ihr großes aktuell wissenschaftliches Thema ist der gesellschaftliche Wandel.
Ja.
Wenn wir vielleicht ein paar Sätze über KI, also über die künstliche Intelligenz verlieren, eine Geschichte, die zweifellos Zukunft bedeutet und die gleichwohl nach wie vor, behaupte ich zumindest, vielen Menschen Angst macht. Würden Sie das auch so sehen?
Also das ist definitiv so. Es gibt unterschiedliche Zugangsweisen zu KI und eine ist einfach auch dagegen zu sein, da drin ein Monster zu sehen oder was auch immer, dieser Frankenstein-Mythos. Ich habe 2 Jahre jetzt untersucht in einem Projekt, wie Menschen aller Art, Politiker, Wissenschaftler, Forscher, aber auch in der Öffentlichkeit Menschen über KI sprechen. Und welche Projektionen sie in KI haben. Und was man sagen kann, ist, dass KI weit mehr ist als eine Technologie. Sondern da wird so viel mittlerweile reinprojiziert, dass man beginnen sollte, darin was anderes zu sehen. So eine Art Medium des Weltzugangs, der Welterfahrung. Für viele hat diese Technologie einen quasi religiösen Charakter. Das, was früher die religiöse Verheißung war, also die Heilsbotschaft, jetzt ist es schlimm, aber danach kommt was unfassbar Gutes, das große Heil, ne, diese große Heilsbotschaft, die Religionen verkündet haben, das steckt jetzt für viele in dieser unglaublich opaken, intransparenten Technologie KI, weil die gerade dazu geeignet ist, dass man die vollstopfen kann mit Erwartungen. Das ist eine ganz, aus soziologischer Sicht, eine ganz interessante, spannende Angelegenheit.
vollstopfen mit Erwartungen, aber eben auch vollgestopft bereits mit Ängsten.
Gut, die Ängste sind vor allen Dingen medial so erzeugt worden, weil die Apokalypse natürlich spannender ist als die Utopie. Die Dystopie ist spannender als die Utopie. Und in meiner Forschung jetzt 2 Jahre habe ich 1 oder 2 Filme gefunden, Hollywood-Filme, die positiv über KI erzählen, und alle anderen sind die typischen, die Roboter übernehmen die Weltherrschaft-Narrative. Das ist einfach der Aufmerksamkeitslogik geschuldet. Es lässt sich besser erzählen. Na, der Weltuntergang lässt
sich besser erzählen. Ist KI grenzenlos? Und grenzenlos würde dann auch bedeuten, vollkommen moralfrei?
Es gibt ja nicht die KI, und die wird es so schnell auch nicht geben, sondern es gibt, jedes Unternehmen hat eine KI und in jedem Gerät ist eine KI. Und das ist schon mal ein Irrtum. Es gibt nicht die KI. Also KI ist eine Mischung aus bestimmten Rechenoperationen und so weiter. Und die ganzen dystopischen Erzählungen, die suggerieren ja immer, dass das alles mal zusammenwachsen würde zu dieser einen Superintelligenz, und die übernimmt dann die Weltherrschaft. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern. Ja, aber es gibt genauso viele Vorteile wie Nachteile, und wir sind da eigentlich noch mitten am Anfang, das zu verstehen. Und zwar zu verstehen als etwas, als ein Artefakt, als ein Phänomen, das etwas mit uns als Gesellschaft macht, nicht als Werkzeug. Vielleicht ein Gedanke dazu noch. Der größte Irrtum, ich habe vor kurzem mit einem KI-Unternehmer in einem Podcast diskutiert, der immer wieder gesagt hat, das ist ein Werkzeug, das nimmt uns etwas ab, dieses Entlastungsversprechen. Das ist aber kein Werkzeug. Das ist mittlerweile schon ein Assistent geworden. Das kennen wir alle in unseren Handys. Es hat eine Assistenzfunktion und noch mehr, noch eine Stufe mehr. KI hat partnerschaftliche Funktionen. Das heißt, die ist eine ganz andere Rolle. Ein Werkzeug ist neutral, das benutze ich, lege es wieder weg. Ein Assistent, den brauche ich schon etwas mehr, das ist sozusagen die Dienerfunktion, die Butlerfunktion. Mhm. Und ein Partner, mit dem teile ich mein Leben, der ist mein Spiegel. Das ist eine ganz neue Dimension.
Aber wie kann ich mit einem irgendwie auch immer ausgestatteten Gerät sozusagen auf Augenhöhe kommunizieren?
Nun, es gibt KI im Bereich Bildung zum Beispiel. Da hat ein Avatar die Rolle eines Lehrenden, und der weiß natürlich alles über mich. Der vergisst niemals etwas. Der kennt meine ganzen Lernpfade, wie man das dann so schön sagt, und fördert mich. Und das ist schon etwas, was ein Lehrer in seiner Rolle mit einem Schüler sehr intensiv macht.
Also wir haben ja, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, am Beispiel des Internet gesehen, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe plötzlich total abgehängt war. All die, die diesen Schritt ins Internet, die Älteren beispielsweise oder manche Ältere, die diesen Schritt nicht mehr mitgemacht haben, waren plötzlich abgehängt und ein Stück weit auch isoliert. Sehen Sie diese Gefahr auch bei der KI?
Weniger. Das ist sehr spekulativ, weil diejenigen, die jetzt von der Digitaltechnik abgehängt wurden oder das bewusst auch
oder sich Modernisierung abhängen lassen,
die Modernisierungsverweigerer geworden sind, die wird es dann nicht mehr geben in dieser Zeit, in dieser Epoche, wo KI praktisch Alltagstechnik wird. Mhm. Wir wachsen da jetzt rein. Wir merken das jetzt schon. Wir wachsen rein in Übersetzungsprogramme, und KI steckt ja schon in Alltagstechnologien drin. Ja. Und das ist ein bisschen was anderes, glaube ich, als das Internet. Das Internet war relativ plötzlich da als was Unfassbares. Und KI, das sind 1000 kleine Anwendungen, die irgendwo aufpoppen und die wir benutzen, ohne es auch zu wissen.
Was wäre denn, was den gesellschaftlichen Wandel betrifft, ein anderes Beispiel, wo man signifikant darlegen kann, was sich da bei uns in unserer Gesellschaft tut und verändert?
Na, ich komme nochmal auf das Beispiel Erinnerung zurück. Also mich hat dieses Thema der Erinnerung immer wieder beschäftigt. Erst mit der analogen Fotografie, wie wir es gerade besprochen haben, dann war ein paar Jahre Pause, dann kam die digitale Fotografie und die ganzen Sammlungen, die Menschen angelegt haben. Und jetzt haben wir die nächste Stufe. Es gibt KI-Avatare, die praktisch eine Lebensgeschichte automatisiert für uns konstruieren, die Daten absaugen und die für uns die eigene Lebensgeschichte erzählen, das heißt stellvertretend. Und wenn man sowas mal als Beispiel durchdenkt, dann kommt man ziemlich schnell dahin, dass wir ein Stück weit möglicherweise Autonomie verlieren. Das ist ja auch eine der Befürchtungen. Oder noch extremeres Beispiel, End-of-Life-Entscheidung. Also am Ende des Lebens, Menschen, die todkrank sind, gibt es zunehmend auch algorithmenbasierte Entscheidungshilfen, die einen Einfluss darauf haben, ob lebenserhaltende Maßnahmen weitergeführt werden oder abgeschaltet werden. Das heißt, wir verlagern Verantwortung nicht nur beim autonomen Fahren, sondern bei weit radikaleren und existenzielleren Themen in diese Systeme, die wir nicht wirklich verstehen. Jedenfalls nicht wir Bürgerinnen und Bürger.
Sie haben, abgesehen von Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, auch ein paar Bücher geschrieben in Ihrem Leben. Das letzte Buch, anknüpfend an die Luft- und Raumfahrt.
Ja, klar.
Nein, ich wollte die Unterscheidung machen, Wissenschaft als Wissenschaftler, der Vorlesungen hält, Seminare abhält, das ist nochmal was anderes als ein halbwegs allgemeinverständliches und für jeden zugängliches Buch zu schreiben. Aber egal, Wunschland heißt das Buch. Es ist ein Buch über Utopien. Mhm. Also eine Utopie haben Sie, glaube ich, schon angedeutet in einem Halbsatz zu Beginn unseres Gesprächs. Da ging es um eine Bewegung, die im, glaube ich, plus minus 100 Jahre alt ist, Monte Verita.
Ja.
Das ist eine Bewegung, die sich wie konstituiert hat?
Exakt 1900 gegründet wurde, war ein ähnlicher Zeitgeist wie jetzt, so eine Endzeitstimmung. Man dachte, ja, es geht alles in Bach runter, die Industrialisierung, die Folgen der Industrialisierung waren spürbar, der Urbanisierung, man sehnte sich wieder nach dem ursprünglichen, natürlichen Leben. Man hat gemerkt, dass es mit der Ernährung nicht so toll ist, die industriell hergestellt war. Es gab die ersten Geschlechterfragen, die Ökonomie, der Kapitalismus, die Kritik, all das begann schon im 1900. Und da haben sich Menschen im Kontext der viel größeren Lebensreformbewegung zusammengefunden. Und das berühmteste Beispiel, nicht das einzige, ist eine Kolonie Monte Verita, Berg der Wahrheit am Lago Maggiore oberhalb von Ascona auf so einem Hügel gelegen. Da hat man dann bis zum Ersten Weltkrieg wirklich versucht, die Grundlagen der Zivilisation neu zu entwickeln, bis hin zu einer neuen Sprache, neue Ernährungsgewohnheiten, das, was wir heute Veganismus nennen. Ja. Alles gab es schon mal.
Was ist aus denen geworden?
Ja, nun, also der Erste Weltkrieg hat das dann relativ krass beendet. Es ist dann praktisch so ein bisschen über Bande gespielt, in die Hippie-Bewegung eingegangen in den 60er Jahren in den USA. Und viele der Gedanken sind dann wieder über die Hippie-Bewegung zurückgekommen, ein Stück weit. Und diesen Ort gibt es immer noch, aber der hat mehrere Metamorphosen durchlaufen. Da gab es dann ein Bauhaushotel und zwischendurch waren da auch nicht so nette Leute im Dritten Reich und während des Dritten Reichs. Und jetzt ist es ein Seminarzentrum der Uni Zürich.
Gibt es neue Utopien oder waren alle Utopien schon mal da?
Naja, also ich glaube, dass es immer wieder neue Utopien gibt. Aber die Grundfrage ist immer dieselbe. Wie sieht eine bessere, eine gerechtere Welt aus? Und das hängt dann immer so ein bisschen von der Unzufriedenheit der jeweiligen Epoche ab. Also eine Utopie ist ja eine Reaktion auf eine latente oder manifeste Unzufriedenheit. Und die war 1900 anders als 1800 oder 1700 oder jetzt eben. Aber ich denke, am Ende konvergiert es in Richtung ähnlicher Fragen, läuft so zusammen, was können wir besser machen mit unterschiedlichen Mitteln. Also nochmal das Beispiel KI. 1800, 1900 war das kein Thema. Mittlerweile gibt es Utopien, die ganz klar um das Thema KI auch herumgebaut sind. Das sind neue Möglichkeiten, sich progressive Gesellschaftsentwürfe vorzustellen.
Dann gibt es ja die eine ganz große Utopie, dass man sich für irgendeinen Zeitraum, der da kommen wird, vorstellen kann, dass der Mensch den Planeten Erde verlässt, um sich wo ganz anders anzusiedeln. Wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall nicht als Utopie, weil das ein sehr elitärer Fluchtgedanke ist. Das ist, wenn es denn technologisch eines Tages funktionieren sollte, immer nur für eine ganz kleine, privilegierte Elite eine Möglichkeit. Viele dieser auf den ersten Blick faszinierenden Ideen sind sehr elitär und lassen eigentlich die Masse zurück. Also zum Beispiel schwimmende Städte, die nachhaltig da auf dem Meer treiben in internationalen Gewässer, klingt erstmal toll, aber ist für eine ganz kleine Elite und wird die Summe der Klimaflüchtlinge wird niemals eine Lösung für diese Menschen sein, also nicht für die Menschheit. Und deswegen sehe ich das eher als Dystopie oder als Eskapismus, als Flucht vor den Problemen. Das heißt, dieser Plan B oder Planet B-Gedanke, woanders fangen wir neu an, ist äußerst problematisch, wenn man es sich mal genauer anschaut.
Sehen Sie denn eine sinnvolle Utopie für die 8 Milliarden plus x Menschen auf diesem Planeten, hier auf diesem Planeten?
Ja, das ist natürlich die Frage, ob man eine Utopie wirklich immer für die Menschheit sich denken muss. Das ist die maximale Maßstabsebene. Aber wenn ich das nicht sehen würde, würde ich verzweifeln als Mensch und als Wissenschaftler. Deswegen denke ich schon, dass da weltweit so viele Menschen jetzt an neuen Lösungen arbeiten, ob das jetzt Energie ist, ob das Klimawandel ist, aber auch Fragen der Zivilisation, der Grundlagen, vielleicht bis hin zu einer Weltregierung. Das sind eben utopische Gedanken, das ist weit weg. Im Moment scheint das auch sehr weit weg, wenn wir so regionale, zum Glück noch erstmal regionale Konflikte sehen. Aber diese Utopien, die werden nicht aufhören.
Haben Sie selbst denn eine ganz persönliche Utopie?
Ja, selbstverständlich.
Die wie aussieht, wenn ich fragen darf?
Ja, dass Universitäten oder Hochschulen anders funktionieren. Dass man sich ein bisschen was abschaut von dem Gedanken der Klöster, um es kurz zu sagen. Ich habe eine Zeit lang mal mit Mönchen im Kloster gewohnt und mit Benediktinern und dieses Ora et Labora, also arbeiten und beten, diese Abwechslung von konzentrierter Zeit, kontemplativer Zeit, Denkzeit und dann aber auch eine andere Zeit. Diese Rhythmen und diese Gesamtheit, also als Mensch eingebunden zu sein in ein System, finde ich, wäre meine persönliche Utopie, weil heute funktioniert eigentlich das sehr industriell. Also Wissensproduktion ist industriell, Ausbildung ist fast schon wie am Fließband industriell. Und da geht sehr, sehr viel verloren, zumindest mal der ganzheitliche Blick und die Persönlichkeit.
Also ein klösterliches Leben für die Universitäten, aber ohne zölibatären Anspruch.
Das ist ja, es ist ein Modell. Also es ist die Idee ist, dass man diese Lebensform und Wissensform wieder zusammenbringt, dass man vielleicht auch punktuell für Wochen zusammenlebt tatsächlich mal. Also es gibt solche Experimente, gibt es ja durchaus. Das bedeutet nicht, dass jetzt alle in Klöster müssen und es bedeutet schon gar nicht, dass man diesen religiösen oder theologischen Oberbau da bräuchte. Aber ich glaube, dass das sehr interessant sein könnte. Ich habe mal so ein Konzept für eine Slow University entworfen. Mhm. Das ist meine Utopie. Also die ist sogar ausformuliert und habe das vorgestellt in England, als ich Gastprofessor war an der Uni. Und dann haben hinterher Menschen dort eine Bewerbung abgegeben, diese nicht existierende Universität, weil sie das wohl doch irgendwie interessant fanden, aus diesem Gehäuse der Betriebsamkeit mal rauszukommen.
Eine Frage noch zum Schluss, wobei Sie die eigentlich während unseres Gespräches ein Stück weit schon beantwortet haben. Wenn Sie in die Zukunft gucken, gucken Sie eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Ich schaue sehr optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich Zukunft erzählt, auch als Gesellschaft. Das prägt mich jetzt im Moment, dass ich das sehr lange intensiv untersucht habe. Man kann dagegen sein, da haben wir von gesprochen. Man kann sich auch in so ganz kleinen Schritten immer nur anpassen. Und ich bin aber für den Aufbruch. Und das ist eigentlich die Erzählung, an die ich glauben möchte zumindest.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Gerne, vielen Dank.